Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Warum sollten wir auf Windkraft setzen? Wie berechtigt sind Vorbehalte gegen Windräder? Und was braucht es, damit wir das Potenzial an Erneuerbaren in Österreich voll ausschöpfen können? Über diese und weitere spannende Fragen spreche ich heute mit Josef Blank. Herzlich willkommen.
Freut mich, danke für die Einladung.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner, ich führe wie immer durch den Podcast und am Beginn möchte ich gerne unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Josef Blank ist seit Mai Obmann der IG Windkraft. Zuvor setzte er erfolgreiche Windkraftprojekte bei der damaligen Raiffeisen-Tochter Renergie um. Als mehrjähriger Präsident des Dachverbandes Erneuerbare Energie Österreich hat er sich intensiv für die branchenübergreifende Zusammenarbeit eingesetzt. Davor war Josef Blank Umweltlandesrat in Niederösterreich und er ist zudem als Universitätsrat an der BOKU in Wien aktiv. Ja, unser heutiges Thema ist logischerweise die Windkraft und ich würde mal mit der Basisfrage starten. Warum ist der schnelle Ausbau der Windkraft in Österreich von so großer Bedeutung?
Ja, eines ist klar, Windkraft ist eine erneuerbare Energie und daher sozusagen voll im Trend, die Energieproduktion, vor allem die Stromproduktion in dem Fall, mit erneuerbaren Quellen zu produzieren. Und Windkraft hat natürlich in den letzten Jahren eine enorme Effizienzsteigerung erfahren, mit dem Beitext, dass die Anlagen natürlich größer geworden sind, sichtbarer geworden sind und damit natürlich auch immer auch in Diskussion. Aber Windkraft ist jene Form auch, die doch über das ganze Jahr produziert und gleichzeitig sehr günstig auch im Vergleich sozusagen der Erneuerbaren vorne mit dabei ist. Die Potenziale gilt es einfach zu nutzen.
Wenn Sie sagen, die Windkraftanlagen sind effizienter geworden, wie kann man das mit einem Windrad vor 15 Jahren vergleichen?
Ja, das ist wirklich, sind Generationssprünge, wie man heute so sagt. Früher hat man gesagt, wenn man einen Windrad Strom für einige hundert Haushalte sozusagen produziert, dann ist das schon eine großartige Geschichte. Die Anlagen waren vielleicht 50 Meter hoch vor 20 Jahren in etwa. Zwischenzeitlich sind wir in Größen Ordnungen auch auf dem Land, wo die Gesamtanlage über 200 Meter groß ist und die Anlagen produzieren dann Strom für Haushalte, für 2000, 2500 Haushalte. Das ist schon eine gewaltige Leistung und jene Anlagen, die im Meer stehen, also die Offshore-Anlagen, noch einmal um eine Dimension mehr. Also hier ist eine Entwicklung im Gange gewesen und sie ist noch immer im Gange. Die Anlagen werden immer noch effizienter und größer und von der Seite her natürlich ist das ein gewaltiger Schub. Wir können heute mit Windkraft zwischenzeitlich sind wir bei 12% des in Österreich sozusagen verbrauchten Stroms, den wir mit Windkraft produzieren können.
Jetzt ist die Windkraft ja gerade in Kombination mit Wasserkraft und Solarenergie, glaube ich, eine sehr wichtige zusätzliche Stütze für die zukünftige Energiesicherheit. Welche Schlüsselrolle spielt da die Windkraft?
Ja, die Windkraft hat einige Vorteile. Sie produziert wirklich auch Strom im Winterhalbjahr. Das ist eine der großen Stärken, wo die Photovoltaik sozusagen ihr schwaches Halbjahr hat. Und auch die Wasserkraft sozusagen ist natürlich im Hochwinter sozusagen eher eine, die nicht so stark produziert in normalen Jahren, das muss man eben über die Jahre sehen. Hier kann Windkraft sozusagen seine Stärke ausbauen und das Entscheidende ist aber, dass wir im Kontext ja gar nicht die Wahl haben, diese oder jene Technologie, sondern wir werden für die Produktion und Bereitstellung von sauberer Energie einfach alle Technologien brauchen, die uns zur Verfügung stehen, die nachhaltig sind und die natürlich erneuerbaren grünen Strom produzieren, denn wir müssen ja Zeiten entgehen gehen, wo wir beachtliche Überschüsse produzieren, um dann auch speichern zu können für das Winterhalbjahr, aber auch um Wasserstoff zu produzieren und andere speicherbare Medien.
Welche Herausforderungen sehen Sie jetzt bei der derzeitigen Umsetzung auch des Ausbaus der Windkraft und wie könnte man die gegebenenfalls überwinden?
Ja, eine der zentralen Herausforderungen ist generell die, dass es so ein bisschen ein Ausruhen auf der Ist-Situation ist. Österreich hat mit der Wasserkraft sozusagen eine Situation, wo wir uns doch oft auf die Vergangenheit berufen und auch ein bisschen ausruhen und nicht wirklich offensiv genug in die Zukunft gehen. Das ist ein Problem, glaube ich, der Gesellschaft, vielleicht auch ab und zu in der Politik. Im Bereich der Umsetzung von Projekten gibt es natürlich bei jedem Projekt, vor allem dann, wenn es noch keine Windräder gibt, eine beachtliche Sensitivität der mancher Menschen, die in den Regionen, dass man dort bitte keine Windräder hinstellen sollte. Manches ist begründet durch Naturschutzfragen. Das meiste ist aber nicht begründet, da geht es rein darum, ich will es nicht sehen, ich will es nicht haben. Und dann wird natürlich alles in Bewegung gesetzt, um solche Anlagen zu verhindern. Das ist bei großen Infrastrukturprojekten generell ein Thema und ist natürlich auch bei Windkraft ein Thema, macht aber die Produktion und die Neuaufstellung von Projekten doch sehr, sehr mühsam und vor allem zeitaufwendig. Also wir müssen halt rechnen, dass so wie wir derzeit unterwegs sind und waren, das ist zu wenig offensiv, zwischen 6 und 8 Jahre brauchen, um überhaupt eine Genehmigung zu bekommen. Das reicht nicht aus für das, was wir uns in der Zukunft vorzunehmen haben für die Energiezukunft Österreichs.
Weil Sie jetzt gesagt haben, da werden bestehen Sorgen, Ängste. Manchmal hat man auch das Gefühl, sie werden geschürt. Ich erinnere mich da an einen sehr umstrittenen Umweltanwalt aus Oberösterreich, der da offenbar mit sehr fragwürdigen Informationsveranstaltungen ja fast Panik macht gegen diese Windräder. Wie geht es IG Windkraft damit um und was kann man der Bevölkerung sagen?
Ja, ich glaube, man kann auf eine 30-jährige Erfahrung zurückblicken und das ist alles dokumentiert, das ist alles da und auch die neuen Technologien sind heute bewährt und da, es gibt unzählige Informationen dazu. Aber es gibt überall natürlich Potenzial für Verunsicherung und Potenzial auch für Dagegensein. Und es gibt natürlich auch Gruppierungen, auch politische, die dann sagen, genau auf diese fokussieren wir uns und die stärken wir. Haben wir auch ja bei anderen Themen erlebt, nicht nur bei der Windkraft. Da wird dann mit Unsicherheit und Verunsicherung natürlich Politik gemacht. Also wir versuchen hier faktenbasiert dagegen zu arbeiten und genau mit den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und auch mit den Erfahrungen der Regionen, wo heute Windräder schon seit 2 Generationen stehen, sozusagen diesem Diskussionsprozess ordentlich zu entgegnen, aktiv zu sein, weil wir es wissen, weil wir überzeugt sind, sozusagen, dass diese geschürten Sorgen und Ängste sozusagen hier schlichtweg keine Grundlage haben, sondern da geht es um Gefühl der Menschen sozusagen zu instrumentalisieren und zu nutzen. Das gibt es auf der kleinen regionalen Ebene immer wieder und das gibt es natürlich auch im Großen. Sie haben ja gerade ein Beispiel auch angesprochen. Also hier gilt es einfach dagegen zu halten und zu überzeugen. Und das gelingt meistens sehr gut. Wir haben eine sehr breite Zustimmung sozusagen zur Windkraft. Und wir wissen aber, dass so ein bisschen not in my backyard nicht von meiner Seite sichtbar, so wie bei anderen Projekten auch, halt dann eine etwas größere Distanz da ist, das auch instrumentalisiert werden kann.
Also das Floriane-Prinzip, gegen das muss man sicher dagegenhalten. Aber wenn Sie jetzt so die Entwicklungen in anderen Ländern beobachten, haben Sie das Gefühl, dass diese provozierte Ablehnung bei uns stärker ist? Oder gibt es auch Best-Practice-Beispiele, wo man sagt, dort ist es einfach gut gelungen, diese Hürden zu überwinden, diese Vorbehalte?
Ja, es ist bei uns vielleicht dort und da ein bisschen stärker ausgeprägt, aber es ist nicht jetzt eine österreichische Erscheinung. Es gibt aber Regionen, wenn ich denke an Dänemark zum Beispiel, die schon sehr frühzeitig in einem politischen Konsens aller Gruppierungen auf erneuerbare Energie gesetzt haben. Und Dänemark hatte keine ganz einfache Ausgangsposition, sondern waren unendlich abhängig von fossilen Energien und die haben zwischenzeitlich mehr als 50% sozusagen Produktion aus Wind. Und weil es hier einen gemeinsamen Konsens gegeben hat, eine offene Diskussion, dann sieht man, dass es auch anders geht. Und wir sehen ja auch, es gibt heute auch schon Regionen, die mit ihren Anlagen bewusst auch in die Werbung gehen, weil sie sagen, das ist eine nachhaltige Region, sozusagen die produzieren ihren Strom selber. Da hat sich schon etwas bewegt und bewegt sich etwas. Bei uns ist das eine oder andere Potenzial natürlich noch offen in dem Zusammenhang und zu gehen. Und jetzt sage ich immer wieder, Zeiten vor Wahlen oder sind natürlich immer eine besondere Einladung, natürlich alle möglichen Dinge zu instrumentalisieren, die oft sehr kurzfristig sind. Und für mich ist ein Punkt natürlich, dass gerade diese große Frage des Energiesystems, das wir vor uns haben, wo wir wirtschaftlich erfolgreich diesen Weg gehen wollen, etwas, das schon ein bisschen mehr politische Gemeinsamkeit vertragen würde. Oder umgekehrt, es ist notwendig, gewisse Dinge politisch außer Streit zu stellen, um dann die Stabilität zu haben in der Umsetzung für alle Beteiligten. Nicht nur, da geht es nicht nur um die Windfrage, sondern wäre ein Gebot der Stunde. Und ich sage ganz offen, da gibt es noch beachtliches Potenzial.
Über das Potenzial werden wir noch sprechen. Vorher würde mich noch interessieren, wie denn die Rolle der Bürgermeister auch bei diesem ganzen Genehmigungsprozess ist. Lastet da nicht auch viel Verantwortung auf den Gemeinderäten und Bürgermeistern? Wie kann man die vielleicht auch mehr unterstützen, damit sie mehr Projekte auf den Weg bringen?
Ja, das ist für die Bürgermeister oft eine sehr herausfordernde Situation, denn sehr schnell gibt es natürlich dann in der Gemeinde Diskussionen darüber. Also wir stehen dazu, dass natürlich eine Region auch profitieren muss von erneuerbaren Anlagen und damit auch Windkraftanlagen da ist. Dann muss das sozusagen irgendwo auch für die Gemeinde sichtbar werden, dass es für sie einen Sinn gibt. Da gibt es viele Modelle. Da haben auch gerade die Windkraftbetreiber ganz unterschiedliche Zugänge zu den Gemeinden gefunden. Und es braucht diese Motivation der Gemeinde, auch hier solche Projekte umzusetzen. Ohne dem wird es nicht gehen. Ich bin da eher nicht überzeugt, dass man sagt, wenn irgendwer ganz oben, vielleicht in Österreich, auf Wiener Boden, für Österreich bestimmt, wo Windräder zu stehen haben, und dann läuft das glaube ich eigentlich nicht, sondern es braucht diese Impact, diese gemeinsamen Arbeiten vor Ort in der Region. Das ist ganz, ganz wichtig, aber die Gemeinden brauchen natürlich auch ja immer wieder Kommunikation und fachliche Unterstützung, denn für manche ist das Thema neu, wenn sie sich auf die Diskussion einlassen, und da braucht es natürlich wirklich die fachliche Unterstützung. Da tun wir unser Bestes, aber viele Profis, die in dem Bereich heute tätig sind, sozusagen sind hier auch dabei. Und wir sehen ja heute, dass Windkraft ja bei allen Energieversorgern sozusagen im Portfolio gehört. Aber auch da haben wir natürlich in Österreich nur ein paar Regionen, wo wir noch einige Schritte zu gehen haben, selbstverständlich.
Ich bleibe gleich beim Stichwort Regionen. Was bringen sogenannte Zonierungen, zu denen sich manche Bundesländer schon durchgerungen haben? Wie können wir das, dürfen wir das einordnen?
Das könnte enorm viel bringen und es könnte vor allem eine extreme Beschleunigung der Verfahren bringen. Das sind wir aber noch nicht in Österreich.
Vielleicht kann man mal kurz für unsere Zuhörer erklären, worum es bei der Zonierung überhaupt geht.
Eine Zonierung heißt, ein Bundesland, die sind zuständig für Raumordnungsfragen in Österreich, legt fest, in welchen Regionen sozusagen zum Beispiel Windkraftanlagen aufgestellt werden können, Windräder aufgestellt werden. Das sind sozusagen Regionen, wo natürlich vom Windpotenzial das vernünftig und gut ist, und gleichzeitig sozusagen wird dann gecheckt, naturschutzfachliche Themen, landschaftsfachliche Themen, ob das Regionen sind, sozusagen, die passen. Und würde man hier einen kompakten Schritt setzen und sagen, einmal ist das angeschaut worden und dann können tatsächlich sozusagen die Anlagen umgesetzt werden, dann würde das eine massive Beschleunigung bringen und vieles außer Streit stellen, auch vielleicht manchen Druck von der Gemeinde rausnehmen. Aber diesen zweiten Schritt haben wir noch nicht wirklich geschafft, sondern wir haben ja noch kein erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz. Das harrt ja offensichtlich auf die nächste Regierung, auf die kommende Regierung. um das wirklich sozusagen aus einem Guss weiterzudrehen. Sozusagen, diese Zonierung kann sehr viel bewegen. Burgenland hat das eher offensiv angelegt und da ist auch viel passiert und passiert immer noch sehr viel. Andere Bundesländer sozusagen bewegen sich auf diesem Weg erst. Derzeit haben wir eher die Situation so, dass das ein zusätzliches Verfahren ist, einer Zonierung, und dann wird jedes einzelne Projekt noch einmal in der Umweltverträglichkeitsprüfung abgehandelt, eigentlich weitgehend in der vollen Breite. Also das hilft vom Verfahren her noch wenig, aber umgekehrt gibt es einmal Sicherheit, wo Windräder aufgestellt werden können und wo nicht. Jetzt muss der zweite Schritt sein, dass in solchen Zonen wirklich auch schnell solche Verfahren durchgehen können.
Damit man von den 8 Jahren auf hoffentlich wie viel runterkommt?
Naja, wie schon gesagt, auf wenige Jahre, sage ich jetzt einmal. Wir wissen, dass nicht jedes Verfahren gleich ist, das ist überhaupt keine Frage, nur auch die Verfahren sind ja extrem gut vorbereitet, auch die Unterlagen, die da sind, das ist ja nicht jedes Mal was Neues, sondern sind Wiederholungseffekte. Die Behörden brauchen mehr Leute, die das auch können, das ist ganz, ganz wichtig. Und es muss auch viel mehr noch der Datenaustausch institutionalisiert werden, dann ist beachtliches Potenzial hier runterzukommen. Natürlich in einem Rechtsstaat muss man immer rechnen, dass sozusagen ein Verfahren dann in die nächste Instanz geht. Wenn ich heute von Behörden rede, gilt das immer auch für die zweite Instanz, dass dann die Verfahren schnell abgehandelt werden.
In Deutschland gibt es ein Thema, das aktuell sehr intensiv diskutiert wird, das Thema Windkraft im Wald. Österreich hat sehr viel Wald. Wie ist da die Situation? Kann man sich das vorstellen, dass aus dem Wald ein Windrad rausragt? Wird das das Landschaftsbild sein, das unsere Kinder künftig haben? Oder ja, soll es das auch sein?
Wir müssen in dem Fall korrekt sein. Es geht da um Windräder über dem Wald. Das hat sich durch die neue Technologie ganz stark verändert. Und ich weiß, dass das für viele so eine Art, darüber wollen wir eigentlich gar nicht reden. Umgekehrt erleben wir, wenn ich das Waldviertel mir anschaue, wo der Wald, so wie wir ihn kennen, schlichtweg dabei ist, nicht mehr zu existieren, weil einfach sozusagen der langjährig mehrere Jahrhunderte bewährte Fichtenwald wird jetzt durch die Temperaturen, durch die veränderte Klimasituation in kurzer Zeit sozusagen weggeputzt. Und daher sollte zumindest auch im Hinblick auf Begegnung weiterer globaler Erwärmung die Diskussion geführt werden, ob es nicht gescheit wäre, in diesen Regionen sozusagen auch Windkraft zu nutzen, in aller Sensibilität, was Naturschutzfragen betrifft. Aber der Wald, den wir kennen, wird ein anderer Wald sein, als den wir in der Zukunft haben. Und sozusagen hier Windkraft über dem Wald in ausgewählten Regionen sollte auf jeden Fall auch diskutiert werden und auch sozusagen umgesetzt werden können. Wir haben bei allen diesen Fragen natürlich immer auch noch die Frage der Infrastruktur, Netze, Netzanschluss. Das ist ein ganz zentraler Punkt, weil wir da gerade dabei sind, dass uns das auch in der Dynamik des Ausbaus durchaus beschränken kann und wird, wenn nicht gleichzeitig auch im Bereich Netzausbau sozusagen eine volle Offensive gestartet wird.
Ich glaube, eine Forderung, die fast alle Gäste, die wir in den letzten Wochen hier im Podcast hatten, mit im Gepäck hatten, dass der Netzausbau eines der dringendsten Themen ist. Ein Thema, das vielleicht die Windkraft für die Bevölkerung etwas verträglicher macht, ist das Ende des sogenannten Dauerblinkens. Man hat es in den Medien gehört, worum geht es da genau und warum ist es jetzt technisch nicht mehr notwendig?
Ja, die Beleuchtung in der Nacht ist natürlich eine Behördenauflage zur Flugsicherheit. Das ist bisher auch so vorgegeben und daher blinkt es. Und die Windkraftanlagen sind damit sichtbar. Jetzt gibt es eine technologische Weiterentwicklung, die am Ende nur mehr Blinken notwendig macht, wenn tatsächlich ein Flugkörper sozusagen in der Luft ist. Da läuft hier ein Pilotversuch, werden die Windkraftanlagen natürlich dementsprechend dann elektronisch nachzurüsten sein, dass auch das funktioniert. Das muss ja sehr sicher sein, darf man sich ja kein Risiko leisten in dem Bereich. Und dann würde aus der Sicht der Flugsicherheit sozusagen nur mehr ein Beleuchten, ein Blinken notwendig sein, wenn sozusagen in der Nähe sozusagen ein Flugkörper, sozusagen ein Flugobjekt sozusagen hier die Beleuchtung aktiviert. Diese permanente Beleuchtung wäre dann weg und es würde eine bedarfsorientierte Beleuchtung sein. Und das würde sicher im Landschaftsbild in der Nacht sehr, sehr deutlich sichtbar werden. Und die Branche, die Windkraftbranche, hat auch gesagt, dass sie sozusagen hier sofort nachrüstet und entsprechend dann sozusagen die Umsetzung macht. Nach dem Pilotprojekt, der jetzt über den Sommer läuft und sehr versprechend ist, geht es dann in die Umsetzung, sozusagen, dass die Ergebnisse auch sichtbar werden und neue Anlagen sind sowieso schon auf diesem neuen Niveau dann ausgestattet.
Also sozusagen ein weiterer Baustein, um die Akzeptanz der Bevölkerung zu erhöhen. Die Vorurteile gegen die Windkraft sind ja oftmals auch noch das Thema Lärm. Ein Windrad der neuesten Generation, wie wirkt sich das auf Menschen aus, die in der Umgebung wohnen?
Naja, grundsätzlich ist jeder, der bei einem Windrad war und hört natürlich, dass es sozusagen auch ein Geräusch gibt. Deshalb gibt es ja die Abstandsregelung von bewohnten und besiedelten Gebieten. Das wird ja auch sehr großzügig umgesetzt in dem Bereich. Und diese Erfahrungen gibt es, weil hören würde man es ja nur, wenn es ganz leise ist. Wenn ein Sturm ist, ist der Sturm so laut, dass man gar nichts hört. Oder wenn eine Autobahn daneben ist, hörst du vom Windrad auch nichts. Das muss ja alles in den Behördenverfahren abgewickelt werden. Und da gibt es wirklich die großartigen Erfahrungen. Zweiter Punkt, der permanent auch ein bisschen immer an der Grenze zu Falschinformationen durchläuft, ist das Thema Infraschall. Auch hier gibt es zwischenzeitlich sozusagen alle Ergebnisse, die sagen, dass der Infraschall in dem Sinn sozusagen hier kein Thema ist bei Windrädern. In der Diskussion wird der natürlich da vor sich manchmal hergetragen. Und einer dieser Punkte, wo man natürlich Menschen verunsichern kann. Aber die Dinge sind alle gelöst, werden ja auch in den Behördenverfahren abgewickelt und abgearbeitet. Aber selbstverständlich, ein Windrad ist sichtbar und ein Windkraft ist, wenn man nahe dabei ist, auch hörbar. Aber es ist eigentlich nirgends ein Belästigungsthema.
Die Vogelschützer kommen ja dann immer und zeigen Fotos von verendeten Tieren, ja. Wollen damit sozusagen auch gegen die Windkraft Stimmung machen. Was begegnen Sie Menschen, die Sie mit solchen Themen konfrontieren?
Ja, ich glaube, es würde die Diskussion geführt werden, sozusagen gibt es null Verluste durch technische Maßnahmen. Müssten wir sofort alle unsere Glasbauten sozusagen abdrehen, weil dort verunglücken tatsächlich sehr, sehr viele Tiere.
Und ich glaube, die Hauskatzen müssten wir als erstes abschaffen.
Hauskatzen ist ein eigenes Kapitel, wollte jetzt gar nicht so in den Fokus richten, aber natürlich. Wir wissen aber zwischenzeitlich, auch das ist wieder etwas, 30 Jahren Erfahrung, dass diese Verluste an sich minimal sind. Und daher auch von der Seite her Richtung einer Genehmigung dann nicht im Wege stehen. Wir haben jetzt Besenderungsprojekte, die über viele Jahre gehen, wo vor allem Greifvögel auch besendert werden, um zu sehen, welche Verluste gibt es. Es gibt Verluste, überhaupt keine Frage, aber diese Verluste sind sozusagen minimal und nicht lebensraumbeschränkend. Und von der Seite her, glaube ich, können wir die Diskussion heute mit viel, viel mehr Fakten führen, als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Und genau das ist unser Zugang auch mit faktenbasierter Diskussion, sozusagen auch den weiteren Ausbau der Windenergie fortzuführen, durch starke Einbindung natürlich der Regionen und der Wissenschaft selbstverständlich. Das gehört dazu, aber da gibt es nichts, wo man sozusagen hier von vornherein sozusagen sagen, das wäre ein No-Go. In ganz sensiblen Regionen, wo vielleicht ein Vogelzug durchgeht, werden Windräder ja nicht hingebaut. Da gibt es dann sozusagen die Abstandsregelung auch dazu in den Korridoren oder in den Behörden sozusagen festgelegt, durch die Behörden festgelegt.
In unserem Gespräch haben wir jetzt herausgefunden, dass die Windenergie eine zukunftsträchtige Energie für uns ist. Wir haben herausgefunden, dass sie eine sichere Technologie ist für die Bevölkerung, aber auch für die Natur. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem unter Anführungszeichen für diese Schlüsseltechnologie der Zukunft. Brauchen wir sehr, sehr viele Rohstoffe und die kommen leider in den wenigsten Fällen aus Europa. Wie sehen Sie da die Situation?
Das ist ein Thema, das weit über die Windkraft hinausgeht. Das ist ein europäisches, glaube ich, Industriethema. Gerade bei Windrädern haben wir einige Technologien dabei, wo Österreich Weltmarktführer ist, sagen wir Leitsystemen zum Beispiel und anderen mehr. Also wir sind schon dabei, aber viele Tangenten, sozusagen Rohstofftangenten, kommen aus anderen Regionen, das ist richtig. Europa neigt ein bisschen industriepolitisch dazu, sehr stark einmal zu setzen, um Dinge hochzufahren. Aber dann, wenn es darum geht, das flächenmäßig auszurollen, dann vergisst man sehr schnell den europäischen Zugang, haben wir in der Solarbranche auch erlebt, sondern dann sagt man, jetzt muss alles sozusagen auf jenem Niveau kommen, wie es gerade zahlenmäßig am günstigsten ist, kurzfristig am wirtschaftlichsten ausschaut. Und das sind dann Herkünfte aus Regionen, auch aus China. Bis man dann draufkommt, dass das vielleicht doch nicht so gut ist, man begibt sich in Abhängigkeiten oder man hebelt höhere Produktionsstandards, auch Umweltstandards aus und holt sich was heran. Das wird für eine nachhaltige Wirtschaft am Ende nicht funktionieren. Aber nicht nur in dieser Branche, das erleben wir in anderen Branchen auch. Hier, glaube ich, muss Europa auch ein bisschen stärker auf Europa First reden. Das ist ja sehr populär momentan. Ich weiß schon, dass das eine ideologische Linie ist, die schwer zu überwinden ist. Aber wenn es darum geht, Nachhaltigkeit zu leben, muss Nachhaltigkeit natürlich auch in der Tangente durchgängiger diskutiert werden, als man es vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Das gerade günstigste, was verfügbar ist, ist möglicherweise nicht das nachhaltig günstigste für die Zukunft. Für uns ist auch als Windbranche ist einfach enorm wichtig, dass wir diese Themen, jetzt haben wir die wirtschaftliche, europäische, aber auch die regionale wirtschaftliche Tangente viel, viel stärker sozusagen im Fokus haben, weil wir derzeit sehen, die Klimapolitik ist die eine Seite, aber der Bedarf von der Wirtschaft, von Industrieunternehmen, grünere Energie zu liefern im Rahmen ihrer Dekarbonisierungsvorgaben, ist enorm gestiegen in den letzten Jahren. Also die suchen alle Projekte, die sie in ihrer Perspektive, Unternehmensperspektive auch einstellen können, und daher ist gerade auch die Windkraft in dem Bereich ein starker Partner, um am Ende nachhaltig und wirtschaftlich auch nachhaltig erfolgreich zu sein, wo wir glauben, dass die Windkraft eine ganz, ganz große Rolle spielen kann und wird in der Zukunft. Viel, viel stärker auch in Partnerschaft und Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, mit der Industrie.
Das heißt, es werden konkrete Projekte schon mit Unternehmen geplant, um dort die Energieversorgung auf Erneuerbare umzustellen? Ja. Was mich noch interessieren würde, noch einmal zurück zu den Rohstoffen, ist das Thema Recycling von Windkraftanlagen schon angekommen? Wird es da zu einer Kreislaufwirtschaft kommen? Kann man dadurch Rohstoffe wiedergewinnen?
Das ist passiert ja. Also der Recyclingprozess läuft. Wo es derzeit wirklich noch ein bisschen Stress gibt, ist bei den Rotorblättern, weil die natürlich Verbundmaterialien sind, sozusagen Carbon, wo es derzeit noch ein bisschen Stress gibt, sozusagen die wieder herauszukriegen und um sie wieder zu verwenden. Aber hier wird massiv investiert und gearbeitet, um auch in dem Bereich sozusagen zu einem Kreislauf zu kommen. Sozusagen die anderen Rohstoffe, sozusagen elektronische Rohstoffe, Elektrik bis hin zu Beton, sozusagen ist Kreislaufwirtschaft heute im Prinzip der Stand der Technik. Also so gesehen bewegt sich das. Bei den erneuerbaren Technologien muss man sehr, sehr häufig auch zugestehen, dass Recycling erst dann passiert, wenn auch ausreichend Mengen da sind. Sozusagen das Recycling am Beginn schon vorauszusetzen, bevor man es umsetzt, ist in vielen Bereichen nur eine faule Ausrede, um es nicht tun zu müssen, weil man macht es ja bei den bestehenden Rohstoffen auch nicht. Dass man sagt, alles muss bis zum Letzten sauber sein, dann gäbe es keine Atomwirtschaft sozusagen auf der Welt, wenn es so wäre, weil wir wissen derzeit überhaupt noch nicht, wo der Abfall am Ende des Weges sicher verwahrt wird. Das liegt alles nur professorisch herum. Und daher ist das Argument von Erneuerbaren, das alles zu verlangen bis zum Ende, schlichtweg auch ein unseriöses Argument, oft um sie ein bisschen sozusagen draußen zu halten. Und diese Zeit sollte vorbei sein.
Aber Sie sind, wenn ich das richtig heraushöre, auf dem besten Weg,
ja,
auch die schwierigen Themen im Wiederverwerten der Rotorenblätter zu lösen.
Ja, es geht auch in dem Zusammenhang geht es auch um Abhängigkeiten, sondern ich glaube, dass die Rohstoffabhängigkeiten, die wir haben, gerade auch in Europa haben, zu einem großen Teil damit auch mitgelöst werden kann, indem man verstärkt sozusagen Recyclingmaterial sozusagen im Kreislauf führt und nicht überall immer nur auf Neues greift. Das ist jetzt kein Thema im Bereich Erneuerbaren, das wird uns in allen Bereichen treffen, weil eines ist klar und unbestritten, für 10 Milliarden Menschen, die möglichst auf einem hohen Lebensstandard leben, geht es uns nicht aus. Da muss uns noch allerhand Neues einfallen.
Da wird uns hoffentlich auch noch allerhand Neues einfallen, weil ich glaube, der Mensch ist sehr innovativ und hat, glaube ich, schon viele Jahrtausende in dieser Weise gut gemeistert. Aber natürlich braucht der Mensch auch immer gute Rahmenbedingungen. Eine Rahmenbedingung, die Sie sich, glaube ich, wünschen, ist ein neues Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Was ist Ihnen bei dem neuen Gesetz besonders wichtig oder was könnte die Windkraft in Österreich beflügeln?
Ja, das Gesetz ist einfach überfällig, weil das alte trotz diverser Novellen einfach über 20 Jahre alt ist. Und wir bezeichnen das immer wieder als Betriebssystem sozusagen des Elektrizitätswesens in Österreich. Und hier ist einfach ein Update, eine neue Software, ein neues Betriebssystem notwendig, weil sich in diesen 20 Jahren enorm viel verändert hat. Lange Zeit hat man nur gesagt, es geht um die Produzenten, wie bringt man die hinein. Zwischenzeitlich sehen wir, dass Produzenten und Verbraucher verschwimmen. Also wir haben alle Flexibilitäten der Welt, die da drinnen sind. Die sind zum Teil nur unzureichend abgebildet. Wir haben im allen ELWOG, hat es ja vorher geheißen, Elektrizitätswesen, Organisationsgesetz, Bundeskompetenzen, Länderkompetenzen drinnen, die nicht immer ganz harmonisieren. Und hier soll ein neuer großer Wurf drüber geben. Dritter Punkt ist natürlich auch sozusagen die Umsetzung europäischer Richtlinien, die schon dringend anstehen. Und da glauben wir, dass sowohl für die Windkraft sozusagen Richtung mehr Sicherheit im Hinblick auf Anlagenentwicklung, mehr Sicherheit im Hinblick auf Netzausbau, gleichzeitig aber auch die Themen verbrauchseitig, Energiegemeinschaften, die müssen einfach zeitgemäß abgebildet werden. Und dieser Schritt fehlt derzeit noch, er fehlt noch immer und ist aber für die Stabilität und vor allem auch für die optimale und damit kostengünstige Ausrollung eines sehr strombasierten Elektrizitätswesens in Österreich, und das ist die Zukunft, einfach unumgänglich. Und das fehlt. Das fehlt uns. Und ich glaube, das beklagen alle in dem Bereich, obwohl natürlich wir jetzt schon wissen, dass selbst wenn es kommt, wird es relativ schnell, wird man wieder nachschärfen müssen, weil sich einfach die Dynamik der Zeit permanent neue Entwicklungen aufgibt. Aber das Schlimmste ist, es gar nicht zu haben. Der erste Schritt, dass dieses Gesetz kommt, wir brauchen dazu natürlich 2/3 Mehrheiten und daher ist Optimismus, dass wir das ganz schnell jetzt noch in der Legislaturperiode kriegen, leider überschaubar, aber man muss bis zur letzten Minute wirklich darum kämpfen.
Auf jeden Fall ist da ein nationaler Schulterschluss gefordert, wenn ich das richtig verstehe.
Genau so ist es. Und wie schon gesagt, das ist ein Wunsch, auch aus meiner Erfahrung, aus unterschiedlichen Positionen in dem Zusammenhang, dass ein gemeinsamer Aufschlag aller Kräfte, aller Verantwortlichen und ich meine auch der Parteien notwendig ist, sonst gehen wir da. Wir verlieren an Dynamik und das wollen wir uns, können wir uns nicht leisten.
Das wollen wir uns nicht leisten, glaube ich, ist der richtige Punkt, weil wir wollen ja aus erneuerbarer Energie unseren Strom gewinnen und auch den speichersparenden Strom gewinnen, den wir brauchen, damit wir möglichst immer, nicht nur bilanziell, uns mit erneuerbarer Energie versorgen. Vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Sie waren Umweltlandesrat, Sie waren in unterschiedlichsten Funktionen tätig, auch in der Politik. Was macht Josef Blank privat, um seinen Beitrag fürs Klima zu leisten?
Na, ich gehöre zu jenen, die wirklich schon seit über 20 Jahren eine Solaranlage hat, die läuft immer noch ausgezeichnet, also die Sonne produziert warmes Wasser. Seit über 20 Jahren, eine Photovoltaikanlage hat, zwischenzeitlich mehrfach erweitert und jedes Mal eher noch teuer gezahlt gegenüber dem, wie man es heute kriegen kann. Aber das sehe ich als Aufgabe eines, der da immer dran ist und auch Speicher. Also von der Seite her Wohnen sehr, sehr gut abgedeckt. Für mich ist aber das nur ein Teil der Geschichte. Der Versuch, das Ringen darum, im Lebensstil möglichst nachhaltig unterwegs zu sein, das gehört für mich der Ernährungsbereich dazu, möglichst regionale Lebensmittel zu verwenden und, sage ich auch ganz offen, die Zeiten sozusagen der großen Reisen, nur weil es halt gerade günstige Flüge gibt, das habe ich abgeschlossen, mag auch ein bisschen altersbedingt sein, sage ich auch dazu. Aber dieses Bewusstsein versuche ich zu schärfen, versuche ich auch immer wieder ein bisschen weiterzugeben. Ich weiß, dass da noch mehr drinnen ist, überhaupt keine Frage. Und bemühe mich auch sozusagen selber an der Entwicklung sozusagen permanent zu schärfen. Das wünschen und fordern wir oft auch sehr leichtfertig von anderen. Und man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, es ist auch immer wieder selber eine Herausforderung, wenn es um Veränderung geht. Veränderungen ist etwas, was heißt, vielleicht das bewährte Vergangene ein bisschen hinten zu lassen. Das werden wir aber in Summe brauchen. Und mir geht es aber immer darum, sozusagen das Neue soll attraktiv sein. Und gerade erneuerbare Energie ist für mich etwas, wo ich sage, das hat die Attraktivität und Windkraft in dem Fall natürlich im Besonderen.
Ich finde, Sie haben das jetzt sehr schön formuliert, wenn man sagt, dass Veränderung heißt, das Bewährte hinter sich lassen. Ja, Veränderung muss auch manchmal ein bisschen wehtun, weil man aus der Komfortzone rauskommt. Das gilt für das Kleine, für das persönliche Tun, aber es gilt natürlich auch für das Große. Und ich bin mir sicher, dass die Generation unserer Kinder und Enkelkinder Windräder wahrscheinlich als ganz normale Realität ansehen wird, weil sie einfach damit aufgewachsen sind. Und das ist gut so, genauso wie die Strommasten, die wir für die Netze brauchen.
So ist es.
Ich bedanke mich recht herzlich für die interessanten Einblicke in die Windkraft. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.